Missing Link Original.
Herzlich willkommen oder auf Arabisch Ahlan wa Sahlan. Mein Name ist Karim El Gohari und das ist mein Podcast Nahost, nah dran. Eine Art Orient Express mit der Endstation Wirklichkeit. Die arabische Welt mal mit dem Weitwinkel analysiert, mal reingezoomt, aber immer auf Augenhöhe. Es ist eine ziemlich abenteuerliche Geschichte, die die investigativen Teams der New York Times und der israelischen Tageszeitung Haaretz vor ein paar Tagen veröffentlicht haben. Sie betrifft den israelischen Versuch, im Iran zu Beginn des Krieges einen Regimewechsel einzuleiten. Und die Schlüsselfigur, die hier eingesetzt werden sollte, war niemand geringerer als der ehemalige iranische Hardliner-Präsident Mahmoud Ahmadinejad. Laut israelischen Plänen sollte ausgerechnet er nach einem Sturz der Ayatollahs und der Revolutionsgarden in Teheran die Macht übernehmen. Dazu hatte der israelische Geheimdienst Mossad mehrmals mit Ahmadinejad auf zwei seiner Reisen nach Budapest Kontakt aufgenommen. Zuvor sollten bewaffnete kurdische Gruppierungen bis nach Teheran vorstoßen. Dieser am Ende gescheiterte israelische Versuch, die Macht in Teheran zu stürzen und eine neue einzusetzen, ist eine ziemlich bizarre Revolvergeschichte. Man kann mit Sicherheit sagen, nicht einmal Hollywood wäre ein solches Drehbuch eingefallen. Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Nahost, nah dran. Anfang 2024 erhielt der Rektor einer Universität in Budapest eine überraschende Anfrage von einem hochrangigen ungarischen Regierungsbeamten. Der Beamte teilte dem Rektor Professor Gergely Deli mit, dass die Ludovica-Universität für öffentlichen Dienst eine Konferenz zum Klimawandel veranstalten und einen ungewöhnlichen Gast einladen sollte, den ehemaligen iranischen Hardliner-Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad. Noch schockierender war der Grund. Der Beamte erklärte Herrn Deli, dass die Konferenz lediglich ein Vorwand sei, damit Ahmadinejad in Budapest geheime Gespräche mit Mitarbeitern des israelischen Geheimdienst führen kann. So beginnt die New York Times ihre Investigativstory mit dem Titel »Im Inneren von Israels geheimer Operation zur Einflussnahme auf Ahmadinejad«. Zwei Treffen Ahmadinejad, unter anderem auch mit dem Mossad-Chef David Barnea, kamen auf diese Weise in Budapest zustande. Die Operation war ein Teil des Versuches, Ahmadinejad als einen Mitarbeiter des Mossad zu rekrutieren und aufzubauen. Die israelische Idee, er sollte bei einem Regime-Change die Macht in Teheran übernehmen, schreibt die Zeitung. Es ist schon ziemlich verwunderlich. Ausgerechnet der erklärte Israel-Feind Ahmadinejad, der in seiner Amtszeit als iranischer Präsident, die 2013 endete, das iranische Atomprogramm massiv ausgebaut hatte. Ausgerechnet dieser Ahmadinejad, der 2009 einen Aufstand blutig niederschlagen ließ, als die Menschen auf die Barrikaden gingen, weil sie ihm bei seiner Wiederwahl massiven Wahlbetrug vorgeworfen hatten. Damals war ich selbst in Teheran, um darüber zu berichten, und war Zeuge, wie die Schergen des Regimes Jagd auf die Demonstranten machten. Ausgerechnet dieser Ahmadinejad sollte jetzt zum Mann Israels für einen Regimewechsel in Teheran aufgebaut werden. Aber offensichtlich war der israelische Geheimdienst überzeugt, dass Ahmadinejad inzwischen in Opposition zum Regime stand. Mark Mazzetti, einer der Autoren des investigativen Berichtes der New York Times, sagt dazu in einem Interview mit dem amerikanischen Fernsehsender CNN:
Well, we believe that this effort took a number of years, as you said.
Wir glauben, dass dieser Versuch, ihn zu rekrutieren, Jahre gedauert hat. Die Israelis haben ihn als eine Gelegenheit identifiziert, weil er sich nach seiner Zeit als Präsident vom Regime abgewendet hatte.
Nachdem Ahmadinejad dreimal bei weiteren Präsidentschaftswahlen im Vorfeld vom Regime disqualifiziert worden war, kam er offensichtlich zur Überzeugung, dass er mit dem gegenwärtigen Regime keine Machtposition mehr erhalten wird. Er veränderte seine Tonlage, gab sich moderater und als Reformer. Und auch wenn viele im Iran dem Misstrauten, beschloss Israel, laut dem Zeitungsbericht, dass Ahmadinejad der richtige Mann für einen Regime-Change sei. Und der hat sich scheinbar auf den Deal eingelassen, mit Hilfe des israelischen Geheimdienstes in Teheran wieder an die Macht zu kommen. Der Rest ist filmreif. Und um es vorauszuschicken, die Operation ist gnadenlos gescheitert. Am 28. Februar, zu Beginn des israelisch-amerikanischen Angriffs auf den Iran, bombardierte die israelische Luftwaffe den Compound, in dem Ahmadinejad unter strenger Bewachung lebte. Doch lassen wir hier das Ganze noch einmal vom investigativen New York Times-Journalisten Mark Mazzetti erzählen.
So the war begins and Ahmadinejad's compound is hit.
Also der Krieg beginnt und Ahmadinejads Compound wird getroffen. Dieser israelische Luftangriff auf den Compound sollte ihn der Kontrolle der Regierung entziehen. Er traf das Haus, in dem seine Leibwächter waren. Und unsere aktuelleren Recherchen besagen, dass genau in dem Moment, als dieser Schlag stattfand, ein schwarzer Peugeot vor Ort anhielt und Ahmadinejad zu einem Mossad-Safehouse irgendwo im Iran brachte. Das war sozusagen Teil des Plans, ihn aus der Kontrolle der iranischen Regierung herauszuholen. Wenn dann der größere Mossad-Plan zum Regimewechsel umgesetzt worden wäre, dann hätte Ahmadinejad bereitgestanden.
This was sort of part of the plan to get him out of Iranian government control, and then when this larger Mossad regime change plan was put into place or executed, then Ahmadinejad would be waiting.
Ab diesem Zeitpunkt wird die Geschichte allerdings nebulös. Ahmadinejad war scheinbar über die hektische Rettungsaktion verärgert und war desillusioniert über den israelischen Plan, ihn wieder an die Macht zu bringen, schreibt die Zeitung in Bezug auf, Zitat, Personen mit Kenntnis der Ereignisse. Ahmadinejad verließ das Mossad-Versteck unter Umständen, die nicht geklärt sind. Das erste Mal hat er dann wieder einen kurzen bizarren Auftritt bei der Beerdigungszeremonie des getöteten iranischen Revolutionsführers Ali Khamenei. Wie sein Auftritt dort zu interpretieren ist, darüber scheiden sich die Geister. Aber eines ist klar, Ahmadinejad befindet sich auf jeden Fall wieder unter der Kontrolle des Regimes. Der Mossad-Traum von einem von ihm kontrollierten Präsidenten in Teheran und einem dortigen Regimewechsel ist damit geplatzt. Aber das ist nicht die einzige gescheiterte israelische Geheimdienstoperation in Sachen Regimewechsel in Teheran. Dieser Teil ist nun recherchiert von der israelischen Tageszeitung Haaretz, die für ihren Bericht mit über 30 hochrangigen Quellen aus dem israelischen Politik- und Sicherheitsestablishment und mit Diplomaten gesprochen hatte. Dabei geht es nicht nur um die Operation Ahmadinejad, sondern auch um ein anderes Teilstück des israelischen Planes für einen Regimewechsel in Teheran. Nennen wir es den Kurdenplan. Entstanden ist dieser, als der israelische Premier Benjamin Netanyahu offensichtlich sehr fasziniert war von den Ereignissen rund um den Sturz des syrischen Diktators Bashar al-Assad in Syrien. Eine relativ kleine Miliz folgte damals dem Befehl ihres Dschihadistenkommandeurs Mohammed al-Julani, wie sich der heutige syrische Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa damals nannte. Die Miliz marschierte vom Nordwesten des Landes auf Damaskus und eroberte in Windeseile innerhalb weniger Tage die Hauptstadt und erlangte damit die Kontrolle über das Land. Das Assad-Regime war zu diesem Zeitpunkt so ausgehöhlt, dass sein Sicherheitsapparat nicht mehr willens war, für Assad den Kopf hinzuhalten. Es war dieses Szenario, dass Netanyahu für einen Regime-Change in Teheran vorschwebte. Er wies seinen Geheimdienst an, den Kontakt zu kurdischen Organisationen im Irak aufzubauen, damit diese im Irankrieg, ähnlich der Milizen in Syrien, einen bewaffneten Marsch in Richtung Teheran beginnen. Der Weg sollte ihnen, so der Plan, von der israelischen und amerikanischen Luftwaffe freigeschossen werden. Doch der Plan sorgte von Anfang an in israelischen Geheimdienstzirkeln für Stirnrunzeln. Mitarbeiter des Geheimdienstes warnten vor der Idee. Ihre Argumente? Das iranische Regime sitzt wesentlich fester im Sattel als das von al-Assad damals, das nach 14 Jahren Bürgerkrieg vollkommen erodiert war. Irans Wirtschaftsmacht und Bevölkerung von 90 Millionen ist viermal so groß wie die Syriens. Ein Drittel der iranischen Bevölkerung ist direkt oder indirekt beim Staat oder in den Sicherheitsapparaten beschäftigt. Und das Hauptargument der Skeptiker, kurdische Milizen für eine solche Operation aufzubauen, brauche Jahre. Daneben sei angemerkt, Israel hat sich keine Lorbeeren verdient bei seinen bisherigen Versuchen von Regimewechseln. Sei es im Libanon der 1980er Jahre, als man eine israelfreundliche Regierung einsetzen wollte, oder sei es der Versuch, die säkulare PLO mit Gründung der damals von Israel unterstützten islamistischen Hamas zu unterminieren. Ein Schuss, der, wie wir heute wissen, nach hinten losgegangen ist. Auch alle israelischen Versuche, die Hamas heute mit irgendwelchen Stammesmilizen im Gazastreifen zu ersetzen, sind nicht von Erfolg gekrönt. Netanyahu glaubte trotzdem an die kurdische Karte im Iran und sein Geheimdienstchef David Barnier führte die Befehle aus. Der Rest ist Geschichte und keine ruhmreiche. Der israelisch-amerikanische Angriff gegen den Iran begann im Februar. Die kurdischen Gruppen waren instruiert und bewaffnet, aber sie sollten sich nie auf den Weg nach Teheran machen. Zweimal wurde nach Recherchen der Haaretz der kurdische Angriff verschoben. Einmal, weil die Luftwaffe nicht bereit war, ausreichend Luftunterstützung zu geben. Und beim zweiten Mal, weil die kurdischen Milizen selbst sich weigerten, loszumarschieren. Sie warteten auf das grüne Licht aus Washington und das sollte nie kommen. Am 8. März gab US-Präsident Donald Trump dem Kurdenplan schließlich den Todesstoß bei einem seiner Medienauftritte in seiner Air Force One gegenüber mitreisenden Reportern. Er schloss das Szenario damals öffentlich aus. Er wollte nicht, dass die Kurden reingehen, doch hört selbst rein.
We're not looking to the Kurds going in. We're very friendly with the Kurds, as you know, but we don't want to make the war any more complex than it already is. No.
You've ruled that out.
We don't want, yeah, I have ruled it out. I don't want the Kurds going in. I don't want to see the Kurds get hurt, get killed. We've had a good relationship. They're willing to go in, but we really, I've told them, I don't want them to go in.
Ohne Ahmadinejad und ohne kurdische Bodentruppen war der Plan vom Regimewechsel in Teheran gescheitert. Wahrscheinlich ist, dass dadurch ein Bürgerkrieg und ein großes Blutbad vor allem unter den Kurden verhindert worden ist. Wie die israelische Tageszeitung Haaretz schlussfolgert, einige hochrangige israelische Offizielle hätten kurdische Tote in Kauf genommen, denn für die israelische Seite hätte es, ich zitiere, im schlimmsten Fall einfach nicht funktioniert. Zitat Ende. Das Problem war, so schreibt die Zeitung, dass die Kurden nicht die Absicht hatten, zu wehrlosen Zielscheiben zu werden. Und damit ist der Regimewechsel in Teheran, zumindest von außen, wohl vorerst Geschichte. Das war eine weitere Folge meines Podcasts Nahost nah dran. Ein weiteres Beispiel dafür, dass man auch als stärkste Militärmacht in der Region es nicht so einfach schafft, Kräfteverhältnisse in einem anderen Land in seinem Sinne zu verändern. Die israelische Kurden-Ahmadinejad-Saga ist ein weiteres Beispiel dafür. Wer diese abenteuerliche Geschichte oder andere meiner Podcast-Folgen kommentieren will, kann das auf meinen Social-Media-Kanälen tun. Ich möchte mich fürs Zuhören bedanken. Bis zum nächsten Mal. Euer Karim.
Missing Link.